Einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Noch ist morgen, kann man vielleicht so sehen. Ich freue mich sehr über diese Predigtreihe, die wir letzte Woche angefangen haben, die Kraft des Evangeliums. Und der Daniel hat ja auch diese vier Punkte, die zentralen Punkte des Evangeliums, sehr prägnant, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und alle, die ihr reingekommen seid oder die ihr euch auf die Plätze gesetzt habt, müsstet auch diese Karte gesehen haben, das ist, könnte man vielleicht so sagen, die kompakteste Zusammenfassung des Evangeliums in diesen vier Hauptpunkten: Gott, der heilige Schöpfer, der Mensch, ein Sünder, Jesus Christus, der Retter und unsere Antwort, Glaube und Buße. Und wenn wir das Evangelium verstanden haben, wenn wir es vielleicht auch angenommen haben, wenn wir vielleicht auch schon lange Christen sind, dann stellt sich die Frage, okay, das ist das Evangelium, so werde ich errettet. Und was jetzt? Errettung und nun, könnte man die Frage vielleicht stellen. Zurück zum Tagesgeschäft? Oder war da mehr? Ist da mehr passiert in deinem Leben, wenn du wiedergeboren bist, wenn du errettet bist? Was ist da passiert? Überlegt mal für euch einfach einen Moment. Oder wenn ihr die Entscheidung noch nicht getroffen habt, aber ihr schon ein Stück weit wisst, was das Evangelium ist. Was denkt ihr denn? Was wären denn die Folgen davon in eurem Leben? Einen kleinen Hinweis haben wir auf der Rückseite der Karte. Und zwar die Frage, die ganz unten steht: Welche Auswirkungen hat das Evangelium auf mein Heute? Was kommt euch da? Hat es Auswirkungen auf euer Heute? Wisst ihr, das Evangelium wäre nicht biblisch, wenn es nur die Kraft hätte, uns von den Folgen der Sünde zu retten, also vor dem Gericht, vor der Bestrafung für unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, als wir noch gegen Gott waren. Die Kraft des Evangeliums reicht viel weiter als das. Nämlich sie reicht in dein und in mein Heute. Das Evangelium hat uns, wie gesagt, nicht nur von den Folgen der Sünde befreit, sondern auch von der Macht der Sünde. Und das Neue Testament, in unterschiedlichen Briefen, wird es immer und immer wieder betont. Und ich habe mal die Stelle aus Römer 6, Vers 17 bis 18 mitgebracht, wo Paulus schreibt: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Nicht nur befreit von den Folgen der Sünde, sondern heute, im Hier und Jetzt. Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde. Das Evangelium oder die Kraft des Evangeliums reicht in jede Lebenssituation hinein, in der du dich befindest. Die Kraft des Evangeliums hat ihr Ziel nicht in unserer Errettung erreicht, sondern mit unserer Errettung, können wir sagen, hat sie überhaupt erst begonnen zu wirken. Bei unserer Errettung haben wir verstanden, dass wir Gottes Vergebung brauchen und bisher gegen Gott gelebt haben. Und wenn wir unser Leben Gott hinlegen, wenn wir uns retten lassen von ihm, dann ist das nichts anderes als das Eingeständnis, was damit einhergeht, zu sagen: Ich habe mein ganzes Leben bisher falsch gelebt, nach meinem eigenen Willen, gegen den Willen Gottes. Das heißt, mit der Errettung beginnt die Veränderung in unserem Leben erst so richtig auf diesem Weg. Natürlich haben wir schon was ganz Zentrales verstanden, wenn es bis zur Errettung kommt in unserem Leben. Aber die Kraft des Evangeliums reicht viel weiter. Und das ist das Thema von heute auch, das Kraft des Evangeliums in der Nachfolge. Oder wenn ihr wollt, können wir es auch anders nennen, nämlich die Kraft des Evangeliums im Leben eines Christen. Denn Nachfolge und Christsein sind untrennbar miteinander verbunden. Und die Bibel, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, sind voll von Versen, die genau dieses Thema behandeln. Das Leben in Gottesfurcht oder das Leben als Christ. Wie können wir ein Leben zur Ehre Gottes führen? Und der Text, den wir uns heute näher anschauen wollen, dazu steht im 2. Petrusbrief in den Versen 1 bis 10. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen, sonst lese ich auch gleich den ganzen Text vor. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Der erste Punkt für heute heißt die Allgenugsamkeit des Evangeliums. Nun ist Allgenugsamkeit ein Wort, was euch, denke ich, hoffentlich im Normalfall bisher im Alltag noch nicht begegnet ist, weil es ist tatsächlich ein Begriff, der sich allein auf Gott beziehen kann. Es ist ein sehr exklusiver Begriff, wenn man so sagen möchte. Allein Gott und allein das, was Gott gibt, das, was Gott schenkt, hat den Anspruch, allgenugsam zu sein. Das heißt, ausreichend für alles. Und genau diesen Anspruch erfüllt das Evangelium. Es ist nicht das Evangelium von Paulus, nicht das Evangelium von Petrus. Es ist das Evangelium Gottes. Und es ist allgenugsam. Es beinhaltet alles Nötige, was wir brauchen. Und ich lese die ersten zwei Verse. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Petrus schreibt hier an Christen. Er schreibt hier offensichtlich an Menschen, die wiedergeboren sind, die errettet sind. Und dann können wir uns die Frage stellen, wie kann er denn dann in Vers 2 sagen, Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil, wenn wir schon errettet sind, wenn wir doch schon Christen sind, was wollen wir denn dann noch mehr? Haben wir denn damit nicht schon Gnade und Frieden bekommen? Wie kann er denn Christen, wiedergeborenen Christen wünschen, dass Gnade und Friede ihnen immer mehr und mehr zuteil wird? Gnade, ganz allgemein, die Gnade Gottes, als er unsere Sünden vergeben hat, als er unsere ganze Schuld vergeben hat. Nun Friede, auf der einen Seite Friede mit Gott, einerseits, das haben wir letzte Woche ja gehört, dass wir uns in Feindschaft gegen Gott befunden haben und dass durch Jesus Christus, dass Jesus Christus selbst den Weg geschaffen hat durch seinen Opfertod am Kreuz, dass wir Frieden mit Gott haben können. Das heißt, Friede mit Gott ja, einerseits, aber wir können auch sagen, Friede von Gott. Ein Friede, der in allen Lebensumständen herrscht. Und zwar deshalb, weil er nicht von irgendwas auf dieser Erde abhängig ist, sondern weil dieser Friede allein von Gott abhängig ist. Und Gott ist treu. Und auch Paulus greift diesen Gedanken auf, als er in Philipper 4, Vers 7 schreibt, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Ich glaube, wenn wir uns das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, merken wir ganz schnell, dass das ein Friede sein muss, der ganz anders ist als das, was wir vielleicht so oft mit Frieden betiteln. Ist Frieden Waffenstillstand? Politisch, persönlich, in euren Beziehungen, wenn ihr da mal drüber nachdenkt. Der Friede, von dem hier die Rede ist, ist ein Friede, der allen Verstand übersteigt. Der alle Vernunft übersteigt. Der größer und stärker und tiefer ist als das, was Menschen möglich ist im Normalfall. Und Paulus schreibt das an Christen, denen er das wünscht, aus dem Kerker. Er ist gefangen. Er sitzt in einem Loch, menschlich betrachtet, allen Grund, keinen Frieden zu haben, zermürbt zu sein, traurig zu sein, frustriert zu sein. Aber er schreibt von einem Frieden, der allen Verstand übersteigt und der selbst in seiner Situation auch Frieden garantiert, unabhängig von den äußeren Umständen. Und hier sehen wir einen ganz, ganz zentralen Gedanken, vor allem bei dieser Hervorhebung mehr und mehr zuteil werden. Einen Gedanken, der sich durch das komplette Neue Testament hindurch zieht. Und zwar haben wir im Evangelium etwas, was wir mit unserer Errettung erst beginnen zu verstehen. Es ist nicht so, dass wir sagen, ich bin jetzt errettet, ich habe das Evangelium verstanden, passt alles. Nein, es wird immer wieder deutlich. Und immer wieder in allen Briefen an die Gemeinden, die an Christen gerichtet, sie sind alle an Christen gerichtet, immer wieder betonen die Schreiber das Evangelium. Leute, schaut euch das Evangelium an. Also das Evangelium ist etwas, was wir mit unserer Wiedergeburt, mit unserer Errettung erst beginnen zu verstehen. Sicher, wenn wir errettet sind, dann haben wir einen ganz wesentlichen Teil, sag ich jetzt mal, schon verstanden. Aber das Evangelium ist so viel größer, so viel wunderbarer und so viel mächtiger als, soll sie jetzt nicht so anhören, aber als nur unsere Errettung. Und Petrus wünscht es den Geschwistern der Gemeinden, dass Gnade und Friede ihnen mehr und mehr zuteil werden. Und er sagt auch nicht nur einfach, es sei so, sondern er sagt ihnen auch, wie kann ihnen denn Gnade und Friede mehr und mehr zuteil werden? Und zwar in, oder genauer übersetzt müsste es bedeuten, durch die Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Das Wort, was hier im Griechischen steht für Erkenntnis, ist manchen von euch vielleicht bekannt. Es ist nicht wie an anderen Stellen die Gnosis, also einfach nur etwas verstehen oder die Erkenntnis, sondern es ist tatsächlich die Epignosis. Und das haben wir im Deutschen nicht, können wir uns wahrscheinlich auch nur schwer vorstellen. Es ist eine Steigerungsform von Erkenntnis. Also eine umfassende, eine reiche, eine tiefgründige Erkenntnis des Evangeliums oder Jesu Christi, seiner Person, unseres Herrn. Nicht nur, okay, wie werde ich errettet, okay, passt schon, die Antwort darauf haben wir ganz schnell zusammen, sondern die Fragen und diese Fragen ließen sich noch beliebig wahrscheinlich ergänzen, zum Beispiel, wovon genau wurde ich denn errettet? Wozu wurde ich denn errettet? Was war denn der Preis meiner Errettung? Wieso hat Gott mich denn überhaupt errettet? Wieso hat er denn überhaupt einen Weg geschaffen, dass ich errettet werden kann? Und wie äußert sich denn meine ganze Errettung in meinem Alltag, in meinem täglichen Leben, wo ich mit Menschen zu tun habe, wo ich Umständen ausgesetzt bin und gezwungen bin zu reagieren? Wie äußert sich denn das Evangelium da? Und das sind so ein paar Fragen, und wie gesagt, die lassen sich noch beliebig ergänzen, das sind so ein paar Fragen, die wir stellen können, die zu einer deutlich umfassenderen, zu einer deutlich tieferen, zu einer deutlich tiefgründigeren Erkenntnis führen. Und das ist diese Erkenntnis, von der Petrus hier spricht. Wie schon gesagt, das Ziel Gottes mit dem Menschen ist es nicht, ihn einfach nur zu erretten, sondern ihn durch die Errettung in den Zustand zu versetzen, dass er überhaupt wieder in der Lage ist, dazu zu leben, wozu Gott den Menschen überhaupt geschaffen hat, nämlich zu Gottes Erde. Vorher sind wir dazu überhaupt gar nicht in der Lage. Aber durch das Evangelium werden wir in diese Position gestellt, dass wir wieder für Gott leben können. Es geht also letztlich um ein tiefes Verständnis dafür, wie wir nun als Christen leben oder anders ausgedrückt nachfolgen sollen. Und genau das wünscht Petrus hier der Gemeinde, diesen Christen. Und er kommt auch ziemlich schnell auf den Punkt, schon eigentlich im zweiten Vers, eigentlich im ersten ja auch schon, aber spätestens hier mit dem dritten Punkt oder mit dem dritten Vers fängt er hier an, eine Argumentation aufzubauen, die sich durch den kompletten Brief hindurch zieht. Und das ist ein Vers, vor allem der erste Teil von Vers 3, der uns jetzt eine Weile begleiten wird. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Was heißt es? Alles, was jetzt kommt, alles, was sich daran anschließt, baut auf diesem ersten Teil von Vers 3 auf. Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir den ganzen Brief nicht verstanden, dann können wir den ganzen Brief aus der Bibel streichen, wenn wir diesen Punkt nicht verstehen, weil die ganze Argumentation darauf aufbaut. Was heißt es? Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Einfach letztlich. Seine göttliche Kraft, dieselbe Kraft des Evangeliums, hat uns alles geschenkt, alles, damit wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Alles. Es gibt nichts, was er uns nicht gegeben hat, nichts, was uns noch fehlt, nichts, was Gott uns noch vorenthält, wo wir sagen können, ich würde ja gern, ich kann leider nicht, weil Gott mir nicht alles gegeben hat, was ich brauche, um mein Leben zu seiner Ehre so zu leben, wie er es möchte. Hier steht, er hat uns alles geschenkt. Und jetzt ist die Frage, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dir alles geschenkt hat, was du zum Leben in Gottes Furcht benötigst? Und ich meine jetzt nicht theologisch, ja, Häkchen setzen, stimmt, passt so, weiter. Nein, glaubst du, das ist dir bewusst, was hier steht? Ist dir bewusst, was das bedeutet, dass wir alles geschenkt bekommen haben, nicht uns erarbeitet haben, es ist uns geschenkt worden von unserem Herrn mit unserer Errettung, was wir brauchen, um ein Leben in Gottes Furcht zu führen? Wenn er uns alles geschenkt hat, was wir brauchen, um ein Leben in Gottes Furcht zu leben, dann können wir nicht sagen, mit diesem Problem, mit dieser Person kann ich nicht leben. Da komme ich einfach nicht klar damit. Da muss ich aus dem Weg gehen. Die kann ich nicht lieben. Oder dieses Problem ist so groß, ich muss ja zwangsläufig sündigen, um damit irgendwie klarzukommen, um das irgendwie zu verarbeiten. Das können wir nicht sagen. Und wir können auch auf der anderen Seite nicht sagen, wenn ich diesen Luxus nicht habe oder wenn ich dieses Hobby nicht habe, kann ich nicht leben. Also weder in die eine Richtung, dass wir mit Problemen nicht klarkommen, noch damit, dass wir sagen, wir brauchen irgendetwas in unserem Leben, außer das, was Christus uns geschenkt hat. Das können wir nicht sagen. Er hat uns alles Nötige dazu gegeben, damit wir wie er, wie Christus, der die liebte, die ihn verspottet haben, der die liebte, die ihm die Dornenkrone auf den Kopf geschlagen haben, der die liebte, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Er hat uns alles Nötige gegeben, damit auch wir unsere Nächsten genauso leben, lieben können wie er. Nochmal die Frage, glaubst du das? Oder wie schnell hat deine und meine Liebe ihre Grenzen erreicht? Das ist jetzt nur ein Aspekt, das ist jetzt nur ein Punkt von dem, was er uns gegeben hat, aber nur um es ins Leben reinzubringen ein bisschen. Immer noch zu theoretisch. Wann hast du das letzte Mal Bitterkeit empfunden? Gegenüber einer Person, vielleicht sogar gegenüber Gott. Bitterkeit ist letztlich die Aussage, Christus hat mir nicht alles gegeben, was zu einem Leben in Gottesfurcht dient. Oder kennst du es vielleicht, nachtragend zu sein? Kennst du es, nicht vergeben und nicht vergessen zu können, wo andere dich tief verletzt haben, wo andere vielleicht dein Vertrauen missbraucht haben? Kennst du es? Ich kenne es leider von mir. Aber auch hier, Christus hat mir nicht alles gegeben, was ich brauche. Nicht alles geschenkt, was zum Leben in Gottesfurcht dient. Denn Bitterkeit und mangelnde Vergebungsbereitschaft gehören nicht zu einem gottesfürchtigen Leben. Kennst du diesen Kampf? Diesen Kampf, der wahrscheinlich noch umso heftiger geworden ist oder vielleicht sogar erst richtig begonnen hat mit deiner Errettung. Der Kampf mit der Sünde. Der Kampf mit den Umständen in dieser Welt. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Er hat uns das alles geschenkt, wodurch? Durch die Erkenntnis. Und zwar durch die Erkenntnis einer Person, dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und auch hier wieder dieser Begriff Erkenntnis, ein tiefes Verständnis von Jesu Person, ein tiefes Begreifen dessen, was er getan hat, wieso er überhaupt auf die Erde gekommen ist, was sein ganzes Werk bedeutet, was sein Wille ist für dein Leben, nicht nur in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind, sondern im Hier und Jetzt, solange wir auf dieser Erde leben. Durch diese Erkenntnis hat Gott uns alles geschenkt. Das heißt, wenn wir von dieser Erkenntnis keinen Gebrauch machen, dann ist es kein Wunder, wenn wir Niederlage nach Niederlage nach Niederlage in unserem geistlichen Leben erleiden. Dann ist es kein Wunder, wenn wir an Sünde festhalten. Weil er sagt, er hat seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis, die gleiche Erkenntnis, wie schon vorher erwähnt. Und wen Gott berufen hat, den hat er durch seine Herrlichkeit und durch seine Tugend berufen. Das heißt, als wir Christen wurden, haben wir Christus nicht nur als Gott, nicht nur in seiner Göttlichkeit erkannt und gesagt, ja, er ist der Schöpfer, er ist der Herr des Universums, er kann alles lenken, er ist souverän. Nicht nur das, sondern auch in seinen Tugenden, das heißt auch in seinem Verhalten, in seinem Leben auf dieser Erde. Auch darin hat er, oder dadurch hat er uns berufen. Das heißt, wir haben nicht nur seine Göttlichkeit gesehen, sondern wir haben auch sein moralisch perfektes, vollkommenes Menschsein gesehen und können es immer noch sehen in seinem Wort, wenn wir ihn uns betrachten. Gott oder Christus ist nicht nur Gott, sondern er ist auch der einzige, ganz vollkommene, ganz sündlose Mensch. Wenn wir uns Vers 4 anschauen, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Damit ihr durch dieselben der göttlichen Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Hört sich jetzt vielleicht so an, okay, ist das vielleicht irgendwas, was in der Zukunft liegt? Tritt es erst dann ein, wenn wir nicht mehr auf dieser Erde sind? Aber sowohl im Deutschen, wenn wir uns das mal genau anschauen, als auch im Griechischen ist der Fall völlig klar. Es bezieht sich nicht auf die Ewigkeit. Wir werden nicht erst dann, irgendwann, göttlicher Natur teilhaftig, wenn wir dem Verderben entflohen sind, sondern hier steht ganz deutlich, mit unserer Errettung sind wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden und wir sind dem Verderben in dieser Welt entflohen. Ihr erinnert euch an die Verse eingangs, Römer 6. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Ganz viele andere Stellen betonen das. Aber auch hier müssen wir uns wieder die Frage stellen, glauben wir das? Glaubst du, dass du den Begierden dieser Welt, dass du der Sünde entflohen bist, dass wir nicht mehr unter der Macht der Sünde leben müssen, sondern dass Christus den Sieg davongetragen hat. Glaubst du das? Oder denkst du, dass die Sünde immer noch so eine Macht über dich hat, dass du nicht anders kannst, als nachzugeben? Glaubst du, dass uns Christen vielleicht doch nicht alles geschenkt wurde, was zum Leben in der Gottesfurcht dient? Aber genau das ist die Kraft und die Allgenugsamkeit des Evangeliums in deiner und in meiner Nachfolge, in deinem und in meinem Leben als Christ. Und umso größer unser Verständnis, umso größer, umso tiefer unsere Erkenntnis dessen ist, desto begeisterter werden wir von dem Evangelium sein. Und zwar mit einer Begeisterung, die wir bei allen neutestamentlichen Schreibern beobachten können. Und bei allen sehen wir auch, dass sie in dem Verständnis des Evangeliums selbst mehr und mehr gewachsen sind, selbst sich nicht am Ziel gesehen haben, sondern gesagt haben, sie sind auf dem Weg, sie wollen mehr und mehr verstehen, was das Evangelium bedeutet. Weil wir ja hier noch leben, weil wir noch nicht in der Ewigkeit bei Gott sind. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich auch mir, dass wir das lernen, dass wir einen Blick dafür bekommen, dass das Evangelium wirklich allgenugsam ist. Der zweite Punkt, die Anwendung des Evangeliums. Wie schon gesagt, das Evangelium ist nicht nur eine Theorie, der wir theoretisch beistimmen und sagen, okay, das Evangelium greift erst, wenn ich sterbe und nicht mehr auf dieser Erde bin, sondern das Evangelium ist die Botschaft Gottes, wie wir wahres Leben haben können, nachdem wir unser Leben lang bis zu unserer Errettung nicht das wahre Leben gelebt haben, ist das Evangelium Gottes die Botschaft, wie wir wahres Leben haben können. Und auch hierfür ist der Vers 3 total wichtig. Deswegen habe ich ihn noch mit angefügt, weil wir den Zusammenhang sonst wahrscheinlich ein bisschen aus den Augen verlieren. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Da wir also alles haben, was zum Leben in Gottesfurcht nötig ist, muss unsere Reaktion auf das ganze Evangelium letztlich darin bestehen, größtmögliche Anstrengungen zu unternehmen, um für Christus zu leben. Er schreibt es hier in Vers 5, setzt eben deshalb allen Eifer daran. Es hat nichts mit unserer Errettung zu tun. Wir fügen nichts unserer Errettung damit hinzu. Dazu werden wir nicht aufgerufen, das können wir nicht tun. Es geht darum, das zu leben, was wir durch unsere Errettung sind. Begnadigte Sünder, die nicht länger unter der Knechtschaft der Sünde leben müssen. Nichts anderes ist das. Nichts anderes schreibt Petrus hier. Und in Christus haben wir bereits die vollkommene und vollständige Rettung. Und Gott sagt hier nichts anderes als, nun lebt entsprechend. Ich habe euch auch noch alles geschenkt, was ihr dazu benötigt. Ihr müsst es nicht aus euch heraus tun, sondern wenn ihr in der Erkenntnis wächst, dann habt ihr alles, was ihr genau dafür benötigt. Der Begriff reicht da bedeutet so viel wie reichlich hinzutun, keine Kosten scheuen. Er leitet sich tatsächlich von dem griechischen Wort Chorleiter ab. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, ist ja naheliegend, habe ich mir auch gedacht. Chorleiter bezeichnete in der griechischen Antike nicht denjenigen, der vor dem Chor stand und dirigiert hat, sondern derjenige, der alles Nötige dazu beigetragen hat, damit die Chöre so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und in der Antike, durch die Theaterstücke, die dort geschrieben wurden, waren es Stücke, die riesige Chöre erfordert haben, um das so pompastisch und herausragend und glamourös wie möglich zu präsentieren. Und es gab in der Gesellschaft eben Gönner, wenn man so will, Menschen, die das für Gemeinwohl getan haben und auf Kosten höchsten Einsatzes, finanziellen Einsatzes, alle Kosten dafür abgedeckt haben, um diese riesigen Chöre zu finanzieren, damit die Vorstellung grandios wird. Und dieser Begriff wird hier letztlich verwendet, dass dieses überschwängliche Geben, dieses Investieren, was über die Maßen hinausgeht, dass wir das tun sollen in Bezug auf unsere Tugenden, dass wir das unserem Glauben, zu unserem Glauben, das eben darreichen sollen. Keine Knausrigkeit, keine Zurückhaltung, so viel wie möglich, damit, wenn man so will, das Theaterstück, damit unser Leben ein herausragendes Stück wird und auf Christus hindeutet, damit Menschen in unserem Leben Christus und sein Werk an uns erkennen können. Tugend, ich muss da jetzt schnell durchgehen, was bedeutet Tugend? Denn wir können es letztlich darauf runterbrechen, dass es in dem Zusammenhang die ausgezeichnete, die exzellente Erfüllung einer Aufgabe betrifft. Und zwar in unserem Fall die Aufgabe, als Christen in der Nachfolge zu leben. In der Tugend sollen wir aber die Erkenntnis darreichen. Um die Aufgabe, als Christen in der Nachfolge zu leben, brauchen wir zwangsläufig Erkenntnis. Wir brauchen ein tiefes Verständnis. Wir müssen verstehen, was ist denn überhaupt die Aufgabe? Wir brauchen sehr gutes Wissen um diese Aufgabe. Das heißt, in der Tugend die Erkenntnis darreichen, also intensives Befassen mit dem Wort Gottes. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Und das Wort hier bezieht sich in erster Linie auf Athleten, die ihren ganzen Lebensrhythmus, alles, was sie getan haben, ihren ganzen Zeitplan, ihre Ernährung, alles darauf ausgerichtet haben, dass der Wettkampf den größtmöglichen Erfolg haben wird, an dem sie teilnehmen. Und eben dazu sind wir auch in der Nachfolge aufgerufen, dass wir alles Erdenkliche tun, was in unserer Macht steht, damit der Wettkampf so gut wie möglich bestritten werden kann von unserer Seite. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Damit ist gemeint die Geduld oder die Ausdauer, der lange Atem, der nötig ist, trotz Versuchungen, trotz Schwierigkeiten, trotz eigenen Versagens auch, aber auch der Schwierigkeiten von außen, in der Nachfolge leben zu können. In der Gottesfurcht, im standhaften Ausharren, aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht ist nicht die Angst vor Gott gemeint, sondern die Ehrfurcht vor Gott, als dem, der er ist, als Gott und Schöpfer und unser Herr. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Wenn wir Gott als den fürchten, der er ist, als den respektieren, der er ist, dann ist es nur logisch, dann ist es nur konsequent und es ergibt sich von selbst, dass wir das tun, dass wir danach leben, was er gesagt hat, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, die Bruderliebe oder auch ein anderes Wort, die Nächstenliebe, ergibt sich ganz allein aus der Gottesfurcht. Und alles gipfelt zuletzt in der Liebe, und zwar der Agape, der Liebe, die Gott uns zuerst erwiesen hat. Eine selbstlose, eine aufopfernde Liebe, die er uns gezeigt hat, als wir noch Sünder waren. Und genau so und genau dahin wird uns dieses Streben, dieses eifrige Streben danach führen, dass wir Gott mehr und mehr lieben. Und all diese Punkte sind neben vielen anderen Punkten die Anwendung des Evangeliums. Und gleichzeitig verleiht uns Gott durch die Kraft des Evangeliums alles Nötige, was wir dafür brauchen. Und ich komme zum dritten Punkt, das Ziel des Evangeliums, oder wenn wir es vielleicht noch genauer sagen wollen, das vorläufige Ziel, solange wir hier auf dieser Erde leben, und zwar in den Versen zunächst erst 8 bis 9. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Petrus spornt hier die Geschwister an, ein Leben in Gottesfurcht zu führen. Sich nicht einreden zu lassen, dass die Sünde weiterhin Macht über sie hat, da Christus sie davon befreit hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie schaut es bei euch aus? Wie schaut es mit diesen Tugenden, die hier aufgezählt werden, in eurem Leben aus? Sind sie vorhanden? Falls sie vorhanden sind, nehmen sie zu? Petrus weiß es und Gott weiß es auch, der das inspiriert hat, diese Schrift. Er weiß ganz genau, selbst wenn wir meinen, dass wir diese Tugenden hätten, dann reicht das nicht aus, weil er sagt, wenn diese Tugenden vorhanden sind und zunehmen, da reichen, erinnert euch, überschwänglich, noch mehr, noch mehr. Dazu spornt er diese Christen an und dazu spornt er uns an in seinem Wort. Aber durch wiederkehrende Sünden im Leben, durch Niederlagen, auch nach der Errettung oder wahrscheinlich vor allem nach der Errettung, kann es schon manchmal sehr schwer fallen, das zu glauben. Zu glauben, dass wir alles haben, was zum Leben in der Gottesfurcht dient. Schließlich erleiden wir immer noch Niederlagen, schließlich versündigen wir uns immer noch. Aber die Frage ist, was ist unsere Reaktion darauf? Wie gehen wir damit um? Gehen wir in Gottes Wort? Versuchen wir in der Erkenntnis zu wachsen, zu verstehen, was er uns gesagt hat? Oder suchen wir uns vielleicht Ersatzbestätigungen als Christen? Finden wir vielleicht genug Christen um uns herum, denen es auch so geht, und wir einigen uns dann so unter uns drauf zu sagen, okay, ein Leben in der Nachfolge ist zwar eine schöne Idee, aber letztlich unmöglich. Wirklich? Hier steht was ganz anderes. Aber die Folge davon, sich damit abzufinden, beschreibt Petrus hier. Und zwar ist die Folge davon, dass errettete Christen träge und unfruchtbar werden für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Dass wir blind sind für unseren geistlichen Zustand, blind dafür, was das Evangelium für eine Kraft eigentlich hat in unserem Leben, wer wir in Christus sein dürfen. Und dass wir kurzsichtig sind, indem wir vielleicht nur unser Versagen sehen, indem wir nur sehen, ich schaff's doch sowieso nicht. Blind und kurzsichtig. Eigentlich gar nicht möglich, oder? Leider doch. Und das ist ein trauriger Zustand, in den Christen kommen können, indem wir nur unser Versagen sehen, sodass wir vor der Sünde klein beigeben und kapitulieren, über die Christus am Kreuz den Sieg davongetragen hat. Wisst ihr, Gott kennt deine und meine Kämpfe. Er kennt deine und meine Niederlagen, wenn es darum geht, ihm nachzufolgen. Und er kannte sie schon immer. Er kannte sie, bevor er dich errettet hat, bevor er mich errettet hat. Er kennt unsere Schwäche. Aber in seiner Weisheit und in seiner Liebe und in seiner Gnade hat er uns sein Wort gegeben, indem er nicht nur im 2. Petrusbrief, sondern durchweg uns einen Ausweg aus dieser verzweifelten Lage zeigt und erinnert, wieder und wieder und wieder. Woran erinnert er uns? Woran erinnert Paulus in seinen Briefen immer wieder? An das Evangelium, an die Kraft des Evangeliums. In der Nachfolge, in unserem Leben, im Hier und Jetzt. Nicht nur in Bezug auf unsere Errettung, sondern in Bezug auf die vollumfängliche Errettung, die jetzt schon sichtbar wird dadurch, dass wir jetzt schon nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde leben. Erinnert daran. Und deswegen der Aufruf in Vers 10. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Es bedeutet hier nicht, dass unsere Berufung oder unsere Auserwählung auf dem Spiel steht und dass wir sie irgendwie festmachen müssten, weil sie so auf wirklichen Beinen steht, sondern es bedeutet, dass wenn wir diese Dinge tun, dann werden wir uns unserer Auserwählung und unserer Berufung immer sicher sein. dann werden wir immer wissen, wozu leben wir überhaupt noch auf dieser Erde? Was ist überhaupt noch der Sinn? Wieso nicht gleich zu Gott in die Ewigkeit, wenn der Sinn des Menschen sowieso nur darin bestehen würde, errettet zu werden? Wieso dann überhaupt noch hier leben? Der Sinn und Zweck dafür, dass wir hier noch leben und als Menschen hier rumwandeln, ist der, dass wir zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung leben. Und das ist die Berufung, das ist die Auserwählung, die wir festmachen sollen, dass wir gemäß dem, was schon passiert ist, nämlich dass wir berufen und auserwählt sind, letztlich einfach nur leben. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Ihr sagt ja nicht, ihr werdet niemals in Sünde fallen. Ihr sagt nicht, ihr werdet nie mehr sündigen, sondern ihr sagt in Bezug darauf, ihr werdet nicht mehr von Zweifeln überwältigt werden. Ihr werdet insofern nicht mehr zu Fall kommen, weil wir unseren Blick, weil ihr euren Blick, weil ich meinen Blick auf Gottes Zusagen in seinem Evangelium richte, weil ich meinen Blick weg von mir, von meinem Versagen tagtäglich zu Christus hin wende und in diesem Sieg leben darf und der Sünde nicht länger klein beigeben muss. Und ich möchte schließen mit den Versen 24 und 25 aus dem Judasbrief, wo steht: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.